werde euch heute ein bisschen was über Going Dark erzählen. Going Dark ist ein Narrativ, das sich jetzt seit vielen Jahren, sogar seit Jahrzehnten, wie wir gleich sehen werden, immer wieder hält, um für Überwachungspolitik eine Legitimation zu schaffen. Und weil uns das auf so vielen Wegen und bei so vielen Themen beschäftigt, habe ich mir gesagt, lass uns das mal dekonstruieren, das auseinanderpicken und schauen, warum ist das für uns so relevant und wie sieht denn die Realität im Gegensatz dazu aus. Zu mir, ich bin Konstantin Macher, falls ihr mich schon kennt, dann vielleicht von meinem Engagement für Digitalrechte, zum Beispiel bei der Kampagne Chatkontrolle stoppen. Ich bin außerdem Mitglied im Vorstand der Digitalen Gesellschaft. Wir sind ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der sich für Grundrechte, Menschenrechte und demokratische Werte im Kontext von Digitalpolitik engagiert. Und ich habe auch hier in Dresden studiert, freue mich also immer wieder, wenn ich hierher zurückkommen kann. Und falls irgendwer von meinen alten KommilitonInnen hier herumspringt, sagt gerne Hallo danach. Einmal in kurz, um das voranzustellen. Was jetzt gleich kommt, ist sehr viel Auseinandersetzung mit einem Narrativ, das einen Mythos konstruiert, der so nicht stimmt. Normalerweise, wenn wir politische Kommunikation machen, versuchen wir eigentlich zu vermeiden, genau diese Art von Argumentation, Narrative der Gegenseite sozusagen zu reproduzieren. Aber weil das eben etwas ist, was so oft wieder vorkommt, habe ich gesagt, wir müssen uns damit jetzt auseinandersetzen und das auseinandernehmen. Aber um es einmal voranzustellen, worum es eigentlich geht, ist Überwachung. Es geht um Ausbau von Befugnissen von Strafverfolgungsbehörden, es geht um Abbau von rechtsstaatlichen Mechanismen und es geht um Verdrängen normaler Politikansätze durch Unsicherheitspolitik. Und um das mal in drei Aussagen zusammenzufassen, die ihr bitte nicht vergesst, wenn ihr gleich vielleicht aus Versehen eingelullt werdet von der Erzählung von Going Dark, ist: erstens, wir leben im goldenen Zeitalter für Überwachung. Es gab noch nie so viele über Möglichkeiten für staatliche und private AkteurInnen Menschen zu überwachen, wie das heute ist. Es kommen immer mehr Möglichkeiten zur Datafizierung und Überwachung dazu und wenn die einmal eingeführt sind, werden solche Befugnisse und Infrastruktur nur selten wieder abgebaut. Zweitens, Überwachung schafft keine nachhaltige Sicherheit. Die Aufgabe von Sicherheitspolitik ist, wenn man die kritische Politikwissenschaft heranzieht, aus der ich akademisch herkomme, dann geht es da eigentlich um das Verwalten von Unsicherheit. Und das ist auch die Daseinsberechtigung für Sicherheitspolitik, ist Unsicherheit. Das heißt, sie haben auch ein Eigeninteresse daran, ihre Kompetenzen und Kapazitäten zu erhalten und beizubehalten. Das heißt, ohne Unsicherheit gibt es keine Sicherheitspolitik. Und es geht letztlich auch um Kontrolle, es geht um Macht. Okay, mit diesen Vorbemerkungen tauchen wir ein in Going Dark. Going Dark, was ist dieses Narrativ? Wir werden uns jetzt auf vier Ebenen versuchen, diesem Thema anzunähern. Erst tauchen wir ein direkt in das Narrativ selbst. Dann schauen wir an, was ist denn eigentlich auf europäischer Ebene los? Was wird damit gerade begründet? Wir schauen uns an die sogenannte High-Level-Group Going Dark. Vielleicht hier im Publikum mal ganz kurzes Handzeichen. Wer hat schon mal von der High-Level-Group Going Dark gehört? Ein paar Leute, okay, das ist super, weil ich gehe auch davon aus, dass es noch sehr viele Menschen nicht erreicht hat und dass diese Aufklärungsarbeit sehr wichtig ist. Going Dark, die Erzählung geht in etwa so. In unserer Gesellschaft, überall gibt es ganz viele böse Gefahren, Risiken und um diese Gesellschaft vor diesen bösen Gefahren zu schützen, braucht es die guten Überwacher. Und dann wird irgendein Grund angeführt, warum diese Guten, die Bösen vermeintlich nicht mehr so gut überwachen können in unserem Sinne. Irgendeine Entwicklung, eine technische Neuheit, eine sonstige Innovation, irgendetwas, was sich verändert habe und jetzt tappen die Strafverfolgungsbehörden angeblich im Dunkeln, können ihre Aufgabe nicht mehr machen und jetzt brauche es, um dem zu begegnen, wieder neue Überwachungsmöglichkeiten. Und das ist die Prämisse, die hier immer wieder angeführt wird und das werden wir sehen, das kommt in verschiedensten Geschichten, kommt diese Erzählung immer wieder. Irgendetwas stehe dem wünschenswerten Status quo, nämlich den guten Überwachern gegen die Bösewichte entgegen und da habe sich jetzt etwas verändert, das müsse man ausgleichen. Aber wir erinnern uns, goldenes Zeitalter für Überwachung, es gab noch nie so viele Möglichkeiten, Menschen zu überwachen, so viele technische Möglichkeiten und wurden noch nie so viele Datensätze von uns allen jederzeit generiert im Alltag. Ich habe schon gesagt, ich komme aus der Politikwissenschaft und da gibt es ein Konzept, die Securitization Theory, die sogenannte Versicherheitlichung, die nimmt an, es lässt sich ein politisches Thema, ein Themenbereich aus dem gewöhnlichen politischen Diskurs verschieben in den Bereich der Sicherheitspolitik. Und da gelten ganz andere Regeln. Das heißt, wenn es um unsere Sicherheit geht, wenn es eine existenzielle Bedrohung für uns gibt, da sind wir auch bereit, Dinge zu tun und zu akzeptieren, die wir sonst nicht hinnehmen würden. Und dafür gibt es dann so einen analytischen Rahmen. Ich finde den super hilfreich. Ich habe den mal versucht, hier so grob zusammenzufassen. Es gibt einen Securitizing Actor, das ist irgendwer, der einen sogenannten Sprechakt, einen Speech Act vollzieht. Also sagt zum Beispiel, hier ist eine Gefahr. Diese Gefahr, ein Existential Threat, bezieht sich dann immer auf ein Bezugsobjekt, das Referent Object. Das ist etwas, was wir für schützenswert erachten. Das kann unsere Gesellschaft sein. Ganz häufig sind das Kinder. Manchmal geht es um die Volkswirtschaft. Also irgendetwas bedroht fundamental etwas, was uns wichtig ist, was schützenswert ist. Und das richtet sich immer an ein Audience, an ein Publikum, uns als Öffentlichkeit. Und dadurch wird dann gerechtfertigt, dass Extraordinary Measures, außergewöhnliche Maßnahmen herangeführt werden, die wir sonst so in unserem politischen System nicht akzeptieren würden, für die es vielleicht sonst keine politischen Mehrheiten gäbe. Wer aus der Politikwissenschaft kommt, weiß, dass diese Theorie sich noch sehr viel komplexer aufdröseln lassen würde. Sie stammt auch aus den 80ern, aber ich finde die immer einen sehr hilfreichen Bezugsobjekt und wir können das jetzt mal in der Praxis uns anschauen. Erinnern wir uns noch an den hier? Boris Johnson, Ende 2021 soll er Medienberichten zufolge mehr als eine 500.000 Pfund an eine Agentur gezahlt haben, um eine Werbekampagne gegen Verschlüsselung zu organisieren. Aktueller Kontext zu der Zeit waren Diskussionen, ob Facebook beim Facebook Messenger Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für User und UserInnen ermögliche. Wir wissen, dass es ein Kommunikationskanal, der von sehr vielen Menschen benutzt wird, hier vielleicht von sehr viel weniger als in der Allgemeinheit, aber es ist auf jeden Fall ein Kommunikationskanal, wenn er verschlüsselt ist, sehr viel mehr Sicherheit in der Privatsphäre von Menschen im Allgemeinen bringen würde. Dann hat diese Werbeagentur eine Webseite erstellt, ein paar Promomaterialien gemacht etc. und Journalisten haben davon erfahren, recht früh und dadurch dieser Kampagne ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Das ist also eines der vielen Beispiele, wo die Boris Johnson-Regierung, glaube ich, viele Ideen hatte, die sie dann vermasselt haben in der tatsächlichen Umsetzung. Aber die Idee war, es sollte einen PR-Stunt geben, irgendwo in einem öffentlichen Raum, auf einer Straße. Ihr kennt ja ne, diese Installationen, die irgendwo mal in der Einkaufsstraße stattfinden und dann meistens noch mit ein bisschen gefilmt werden. Und dort sollte so ein Glaskasten aufgestellt werden. Zwei SchauspielerInnen darin, ein erwachsener Mann, ein Kind. Und dieser Glaskasten sollte sich Stück für Stück verdunkeln, während die Menschen quasi drumherum stehen und dann immer weniger sehen, was passiert denn eigentlich da drin. Und während dieser Mann irgendwie so ein bisschen creepy das Kind anschaut. Und die Idee war, dass die Zuschauenden, wir das Audience, in dem Moment ein beklemmendes Gefühl bekommen. Okay, ich kriege nicht mehr mit, was da passiert und das ist irgendwie, wahrscheinlich passiert da nichts Gutes, wenn wir nicht sehen, was da passiert. Und das verkörpert eigentlich sehr gut diese Idee von Going Dark. Dieser Glaskasten verbildlicht dann quasi die Kommunikation, die verschlüsselt stattfindet und dadurch aus dem Blick der Öffentlichkeit in dem Fall, aber eigentlich sind es ja Überwachungsinstitutionen, wie wir es sehen, gerät. Genau. Das ist aber nur ein recht modernes Beispiel. Wenn wir uns an die Crypto Wars erinnern, ein immer wiederkehrendes Phänomen von Angriffen auf Verschlüsselung, dann ist diese Erzählung etwas, was dort immer und immer wieder auftaucht, dass es vermeintlich kurz bevorstehe, dass Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit nicht mehr leisten können. Das haben wir 2020 mit der Entschließung des Rats der EU, also eins der relevanten EU-Gremien, was sagt, Sicherheit durch Verschlüsselung, für Sicherheit trotz Verschlüsselung, das waren noch die Seehofer-Tage. Das haben wir 2017, die erste Trump-Regierung, die versucht, geschwächte Verschlüsselung mit Hintertüren als Responsible Encryption, verantwortungsvolle Verschlüsselung zu charakterisieren. Wir haben das in der FBI-Apple-Streiterei von 2016 gesehen, wo ganz viel argumentiert wurde, weil zum Beispiel WhatsApp und Co. jetzt verschlüsselt kommunizieren und sie nicht mehr in der Lage seien, Kommunikation in Transit, also während der Übertragung, abzugreifen, brauche es Hintertüren auf den Geräten. Und dazu gab es eine ganz spannende Analyse von Matthias Schulze, auch ein Politikwissenschaftler. Der hat den Diskurs von dort verglichen mit der Debatte aus den 1990ern. Jetzt mal die Frage, wer hat vom Clipper-Chip schon mal was gehört? Ja, wir sind beim Chaos-Event, da gehen ein paar Arme hoch. Clipper-Chip war auch die Überlegung, es solle im weitesten Sinne eine Hardware-Backdoor geben, um Schlüssel vorzuhalten, über die dann die Kommunikation mitgelesen werden kann im Nachhinein. Also im weitesten Sinne einfach wieder eine Backdoor, über die Nachrichten entschlüsselt werden können für Geheimdienste. Okay, jetzt haben Sie auch da in den 1990ern ganz viel argumentiert, da sind Gefahren für die nationale Sicherheit, da sind Gefahren durch organisierte Kriminalität. Es wurde natürlich von Terrorismus gesprochen, es gab wie immer auch die Referenz auf Kinder und diese Going-Dark-Erzählung, die geht noch weiter zurück. Also wir denken häufig bis in die 90er zurück, aber Matthias Schulze hat gezeigt tatsächlich, dass es bis 1979 mindestens sich zurückverfolgen lässt. Da hat der Direktor der NSA damals in den USA geworben dafür, dass es keinen allgemeinen Zugriff auf Verschlüsselung, also keine Möglichkeit zur Verschlüsselung für die allgemeine Bevölkerung geben dürfe, denn das wäre eine potenzielle Gefahr. Weil es war eine Zeit, in der Menschen viel mehr Zugang zu Computertechnik hatten, also immer mehr Menschen außerhalb von Universitäten auch. Es war eine Zeit, in der Zugang zum Wissen über Verschlüsselung immer verbreiteter wurde. Es war eine Zeit, wo Public-Private Key, also asymmetrische Verschlüsselungstechnologien in die Verbreitung gekommen sind. Und also dieses Narrativ, das sehen wir also historisch immer und immer wieder. Und entsprechend, diese Idee kommt jetzt nicht von mir, nur das Meme, gibt es dieses Konzept der vier Reiter der Infokalypse. Immer wieder wird angeführt, eine dieser existenziellen Bedrohungen ist jetzt der Grund, warum wir jetzt massiv neu in der Überwachung aufrüsten müssten. Ich konnte mir nicht verkneifen, ein Game of Thrones-Meme hier mitzubringen. Ich hoffe, Ück wird mir verzeihen. Zweiter Teil. Wer sagt denn das heute? Wir schauen uns jetzt an, was passiert auf europäischer Ebene. Und zwar gibt es dort, wie gesagt, diese High-Level-Group Going Dark. Und die hat schon eine lange Vorgeschichte, wie wir jetzt gesehen haben. Ich fange an bei der offiziellen Begründung dieser Gruppe. Natürlich wissen wir, das ist jetzt ein Diskurs, der eigentlich alle paar Jahre wieder neu aufpoppt, vielleicht auch jedes Jahr neu aufpoppt und immer wieder neues Gewand findet. Wir alle hier wissen wahrscheinlich, was es mit der Chatkontrolle auf sich hat und dass dort auch schon seit längerem eben versucht wird, Verschlüsselungen massiv zu untergraben und auszuhebeln. Und diese Geschichte jetzt fängt an am 26. Januar 2023. Da gab es ein informelles Treffen von Innen- und JustizministerInnen. Sie haben dort gesagt, hey, liebe zuständige Arbeitsgruppe, COSI, erarbeitet uns doch mal bitte einen Vorschlag, wie wir mit diesem Problem umgehen können. Dieses Problem werden wir gleich noch sehen, was Sie damit meinen. 13. April hat dieses Gremium dann auch ein erstes Arbeitspapier verfasst, ein Scoping Paper. Und dort drin schlagen sie vor, es sollte eine High-Level-Expert-Group geben für mehr Datenzugriff für Strafverfolgungsbehörden. Das Problem wurde identifiziert als Verschlüsselung, Vorratsdatenspeicherung, Standortdaten, Anonymisierungsdienste. Wenn Sie sagen Problem, meinen Sie damit, Sie kommen nicht genug ran an all diese Themen. Wir sehen das Problem sicherlich etwas anders. Aber in diesem Scoping-Paper sagen sie eben, dass in diesem informellen Gespräch mit dem Ministerinnenrat im Januar seien ihnen aufgetragen worden, dafür Lösungen zu erarbeiten. Und ihr Vorschlag ist, machen wir eine High-Level-Expert-Group Going Dark. Also Going Dark, der Name kommt von uns dafür. Sie nennen es Lawful Access for Data, for Law Enforcement. Und sie sagen, gut, jetzt soll sich diese Gruppe, diese High-Level-Expert-Group bilden und sie sollen berichten an die zuständigen Gremien COSI und CATS. Das sind zwei Gremien auf EU-Ebene. Ich habe sie hier auch mal ausgeschrieben. Ich finde die Namen einfach fantastisch, deswegen habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, dazu gleich noch ein Meme mitzubringen. Das sind zwei Gremien, die im weitesten Sinne Arbeit auf Arbeitsebene Dinge vorbereiten für die politische Ebene. Das heißt, auf EU-Ebene funktioniert das immer so und so funktioniert es häufig in der Politik. Erst wird die Sacharbeit geleistet auf Grundlage von einer politischen Ausrichtung und sobald man auf der Sachebene irgendwann eine Einigung hergestellt hat, dann wird das von den MinisterInnen am Ende abgesegnet. Also, COSI und CATS, denen sollen berichtet werden. COSI und CATS are watching you. Das ist jetzt quasi das neue Ziel. Ich persönlich glaube, Katzen sind überhaupt keine Fans von Überwachung und würden sich dem entgegenstellen. Ich hoffe, ihr seid da meiner Meinung. Und jetzt kommt die EU-Kommission und sagt sich, hey, coole Idee, die ihr da habt, aber lasst doch mal eine High-Level-Group draus machen. Das mit dem Expert, das wollen wir nicht. Das ist tatsächlich ein etabliertes Gremium, also eine etablierte Institution, wie Gremien arbeiten können in der EU. Und da gibt es gewisse Transparenzmechanismen und da gibt es Vorgaben, dass das ausgewogen sein müsse, dass da Zivilgesellschaft, Wissenschaft eingebunden werden muss. Das ist alles irgendwie anstrengend. Also machen wir da noch eine High-Level-Group draus oder wie ich es gerne sage, die High-Level-Not-So-Expert-Group, die daraus geboren wurde. Und das Ergebnis ist dann sowas. Ehemaliger Europaabgeordneter Patrick Breyer hat sehr viel Arbeit dazu geleistet, über IFG-Anfragen tatsächlich Dokumente zu beschaffen und Aufklärungen zum Thema Going Dark auch schon zu machen in der Vergangenheit. Und eines dieser Dokumente, das er dort bekommen hat, war dann so. Also das ist diese Art von Transparenz, die man dann in einer High-Level-Group bekommen darf, wenn man nachfragt. Netzpolitik hat tatsächlich ein bisschen auch mit diesen Dokumenten gearbeitet, darüber berichtet. Ihr habt vielleicht das auch schon gesehen, ansonsten könnt ihr das auch immer gerne nachlesen. Das lohnt sich sehr. Unter diesen Teilnehmenden waren tatsächlich neben den EU-Institutionen Polizeien der EU-Länder und hauptsächlich Abgesandte von Europol, also EU-Behörde für Kooperation von Polizeien, Justizbehörde Eurojust und der Koordinator für die Terrorismusbekämpfung. Wir können uns vorstellen, wie ausgewogen deren Meinungsbild beim Thema Zugriff auf Daten und Privatsphäre ist. Aber immerhin steht in der Beschreibung immer wieder, als würden sie sich rechtfertigen wollen, natürlich machen wir das alles unter der Prämisse, dass das schon alles so mit Grundrechten vereinbar sein wird. Ja, ja. Nachdem es massive Kritik an dieser intransparenten Arbeitsweise gab, einschließlich von unserem europäischen Dachverband ETRI, European Digital Rights, der quasi in Brüssel für uns als Digitalrechtsorganisation eine Stimme ist, dort vor Ort ist und eigentlich die Institution ist, welche angehört werden sollte, wenn es irgendwelche Themen gibt, welche solche zivilgesellschaftlichen Belange betrifft. Die wurden überhaupt gar nicht erst angefragt und mussten sich mit sehr viel öffentlichem Druck und unserer Unterstützung dort quasi selber einladen. Und dann gab es so eine Anhörung, ich selber war natürlich nicht dabei, aber sie wurde beschrieben als so eine Proforma-Anhörung von, ja gut, wir haben jetzt gemerkt, die Leute sind sauer, dass wir hier überhaupt niemanden einbinden, also machen wir das jetzt mal, dann dürft ihr eine halbe Stunde ein bisschen erzählen, was euch stört und gut ist. Hat sich natürlich inhaltlich dann auch nicht wiedergefunden in den Outputs. Juni 2024 gab es den Zwischenbericht der High-Level-Group. Sie legen dort 42 Empfehlungen vor. Ich werde heute nicht ins Detail gehen, weil das ist erstens zu viel. Zweitens möchte ich es eigentlich nur runterbrechen auf die Kernaspekte, von denen ich glaube, dass sie uns die größten Kämpfe sein werden in naher Zukunft. Und drittens geht es mir auch ganz viel darum zu zeigen, hier gibt es ein Narrativ und was wird damit angeführt und nicht die einzelnen Politikbereiche davon ins Detail auszuarbeiten. Aber vielleicht ganz spannend ist, es geht auch darum, Rechtsrahmen für OTT-Dienste, also Over-the-Top-Dienste wie Signal auszuweiten, die bisher für normale Telekommunikationsanbieter gegolten hätten. Also das sind auch so Teile, die ja drinstehen. Es wird auch von IoT-Devices gesprochen, wo die Frage ist, soll es dann vielleicht in Zukunft auch eine Vorratsdatenspeicherung für vernetzte Geräte bei dir zu Hause geben? Who knows? Da sind wir noch, wissen wir noch nicht, worauf es hinausläuft, aber zumindest gab es auch hierzu wieder massiv Kritik. Können wir uns vorstellen, da gehe ich auch später ein bisschen drauf ein. Und dann gab es einen Abschlussbericht und der ist in etwa so zusammenzufassen, gibt uns alles. Inhaltlich möchte ich hervorheben, die Vorratsdatenspeicherung. Sie möchten europaweit einen Rahmen harmonisieren, das heißt angleichen. Ganz viel ist die Rede davon, dass sie gerne eine Mindestfrist von gewisser Zeit verpflichtend überall in der EU einführen möchten für eine Vorratsdatenspeicherung. Es ist selbstverständlich wieder der massive Angriff auf Verschlüsselung mit dabei. Ansonsten wäre ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen fast, wenn diese Arbeitsgruppe das nicht geschafft hätte. Sie möchten gerne Anbieter von Kommunikationsdiensten verpflichten, auf Anfrage Zugriff auf verschlüsselte Daten geben zu können. Und wer sich ein klein bisschen mit Verschlüsselung auseinandergesetzt hat, weiß, entweder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie wir sie heute als ganz normalen Bestandteil von Kommunikation kennen, entweder sie ist sicher und das heißt, ich kann lesen, was ich schreibe und die Person, an die ich schreibe, kann lesen, was sie bekommt, oder sie ist nicht sicher, dann können Dritte mitlesen. Wenn es eine Hintertür gibt, dann ist sie nicht mehr sicher. Es ist eine der wenigen Geschichten im Leben, wo es mal ganz binär ist. Entweder Verschlüsselung funktioniert, mathematisch oder eben nicht. Und ansonsten wollen sie noch ganz viel Cyber, technische Möglichkeiten fürs Entschlüsseln von Datenträgern. Sie möchten insgesamt für Europol sehr viel mehr machen, was echt beängstigend ist. Ich glaube, Europol haben die meisten von uns gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber das ist so eine Behörde, die auch immer mehr mit weiteren Befugnissen ausgestattet wird. Unter anderem gab es einen Skandal 2022, dass Europol mal alles Mögliche an Datensätze, die sie hatte, verwendet, um ihre KIs zu trainieren. Und dann wurde das retroaktiv noch legalisiert, obwohl das eigentlich gar nicht erlaubt gewesen wäre, etc. Also da passiert ganz viel. Und Europol ist so ein Thema. Aktuell ist wieder eine Novelle unterwegs und die nächste ist schon in Arbeit. Also noch bevor die nächsten Ausweitungen der Überwachungsbefugnisse und Ausbau von Kapazitäten für diese Behörden abgeschlossen sind, wird schon der nächste auf den Weg gebracht. Das heißt, da wird gerade richtig mit Tempo vorangebracht und dieses Going Dark-Narrativ ist da ganz stark mit dabei, um diese Maßnahmen zu rechtfertigen. Ganz kurios wird es, wenn wir uns diesen Concluding Report mal ganz genau anschauen, sagen, wir sind ja auf der Seite von Grundrechten, Privatsphäre, Rechtsstaatlichkeit, finden wir alles super wichtig, haben sie ja auch gesagt. Also, wenn wir Zugriff auf die Daten auf deinen Geräten bekommen, ist das ja gut für dich als verdächtige Person, weil dadurch kannst du ja den Verdacht wieder quasi auflösen. Und das ist ja für deine Rechte als beschuldigte Person eine ganz fantastische Sache. Also ein bisschen Orwellschen Neusprech haben sie sich wohl auch angeeignet hier. Und was passiert dann? Die EU-Kommission findet das alles ziemlich dufte und hat am 1. April, no joke, dieses Jahr eine Strategie für die innere Sicherheit der EU vorgelegt, die sogenannte Protect EU. Und dort finden wir an ganz vielen Stellen genau die Empfehlungen, die die High-Level Group Going Dark vorgelegt hat. Deswegen auch hier einmal die Kurzfassung, Protect EU ist eigentlich eine versteckte Going Dark Überwachungsagenda. Ich sehe, ich muss mich ein bisschen sputen, deswegen überspringe ich mal weitere Referenzen, wo das hier vorkommt und springe in die Realität. Das ist ja immer ein bisschen unangenehm für Überwachungsbehörden. EDPB, der Europäische Ausschuss für Datenschutzbehörden, hat sich auch mal angeguckt, was sagen diese Empfehlungen der High Level Group Going Dark eigentlich im Detail. Und sie sagen, die sind nicht evidenzbasiert. Da gibt es überhaupt gar keine Nachweise dafür, warum diese Empfehlungen jetzt eine gute Idee sein sollten, sondern das ist einfach halt eine politische Streitschrift im weitesten Sinne. Und sie beziehen sich auch auf eine Studie des Europäischen wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments, der hatte auch wieder Auftrag von Patrick Breyer, eine Studie versucht mal zu machen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Bringt Vorratsdatenspeicherung eine dieser Kernempfehlungen der High Level Group Going Dark, bringt das wirklich was bei der Kriminalitätsbekämpfung? Und diese Studie 2020 sagt, nein, tut es nicht. Es gibt keine Evidenz dafür, dass Vorratsdatenspeicherung die Anzahl an Verbrechen oder ihre Aufklärung in irgendeiner Form beeinflussen würde. Das ist aber die Begründung. Ne? Es wird ja immer wieder gesagt, wir brauchen das zur Verbrechensbekämpfung. Und dafür müssen wir die Daten von allen Menschen auf Verdacht einfach mal speichern. Es gibt auch noch einen ganz spannenden Bericht. Ich habe darüber mal Anfang des Jahres geschrieben, von einem Think Tank, mit dem ich selber nichts zu tun habe. Aber den Bericht finde ich super spannend. Und zwar hat er sich mal Überwachungsthemen von einer wirtschaftlichen Perspektive angeguckt. Und er kommt zum Schluss, kleine, mittlere Unternehmen, also so, ne, das, was vielen, gerade auch so den Konservativen, ja eigentlich immer super wichtig ist, die würden massiv schaden darunter, wenn wir ein Regime der Hintertüren, wie sie es nennen, etablieren. Denn kleine, mittlere Unternehmen erwarten, weniger Stellen besetzen zu können und weniger Investitionen zu bekommen. Unter anderem, weil einfach gute IT-Dienste anzubieten, mit schlechten Gesetzen die IT-Dienste schwächen, anscheinend keine gute Idee ist. Was machen wir jetzt also damit? Titel, Licht an. Ich glaube, neben standhaft bleiben, das Thema beschäftigt uns immer wieder und davon dürfen wir uns nicht ermüden lassen, müssen wir immer wieder diesem Narrativ entgegentreten und erklären, Going Dark ist ein Mythos. Die einzigen, die hier im Dunkeln agieren, sind quasi diese intransparent arbeitenden Arbeitsgruppen und nicht aber die Gesellschaft, über die eigentlich, Erinnerung, goldenes Zeitalter für Überwachung, mehr Überwachungsmöglichkeiten bestehen denn je. Alle von uns können uns dabei beteiligen, Informationen zu beschaffen, eben weil das so intransparent ist. Vieles von dem, was wir wissen, ich habe es vorhin schon gesagt, basiert auf IFG-Anfragen und selbst wenn die viel geschwärzt sind teilweise, insgesamt lassen sich darüber Informationen zusammentragen und wir wissen nur über das aktive Stellen von IFG-Anfragen das, was wir überhaupt frühzeitig lernen konnten. Ergo, wenn euch das reizt oder ihr lernen wollt, mit IFG zu arbeiten, das ist extrem wertvoll. Und natürlich müssen wir ganz themenspezifisch auch an den Themen rangehen. Vorratsdatenspeicherung habe ich schon erwähnt. Wir haben dazu jetzt vor kurzem so eine EU-Konsultation gehabt, wo die EU-Kommission auch gefragt hat, was haltet ihr denn davon, wenn wir das europaweit einführen? Viele von euch haben da, glaube ich, auch mitgemacht. Zumindest war die Beteiligungsquote in Deutschland sehr groß. Oder Chatkontrolle stoppen, da kurzer Werbespot morgen 14 Uhr Workshop, dass wir uns gemeinsam da auch engagieren, weil das jetzt auch wieder hochkocht. Das heißt, neben dem Blick auf das große Ganze und dieses Narrativ, welches wir da entzaubern und dekonstruieren müssen, geht es eben auch darum, die einzelnen Kämpfe nicht aus dem Blick zu behalten und dort aktiv zu bleiben. Genau, und da habe ich jetzt noch so 5 kleine Empfehlungen. Keine Sorge, die Folien werde ich im Nachhinein entweder hier über die Datenspuren oder auf der Seite der digitalen Gesellschaft zur Verfügung stellen. Ihr müsst es jetzt also nicht abfotografieren oder mitschreiben. Genau, wenn euch das Thema interessiert, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und genau, die Folie hatte ich schon. Warum ist das nochmal so wichtig? Kurzer Reminder. Staaten wie Spanien hätten eigentlich am liebsten, dass wir gar keine Verschlüsselung verwenden dürfen untereinander. Das ist ein Leak von Wired, der im Kontext auch der Chatkontrolle aufgetaucht ist. Wir sehen, wenn wir nach Ungarn gucken, wie schnell Überwachungsinfrastruktur genutzt werden kann, um gegen Menschen zu agieren, in dem Fall gegen queere Menschen, und dass solche digitalen Fähigkeiten zur Diskriminierung hochgradig gefährlich sein können. Gerade jetzt vor 1,5 Wochen oder so hat dieser EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung, der da auch in diesem Gremium der High Level Group Going Dark mit dabei war, wieder gefordert, dass man eigentlich den Zugriff auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Nachrichten von Menschen haben müsste und es brauche eine EU-weite Mindestdauer für die Vorratsdatenspeicherung und begründet das hier. Wir kennen die Geschichte, wir können sie in Zukunft auslachen, wenn Menschen sie uns erzählen wollen. Sie sind in einer Situation, wo es bald nicht mehr möglich ist, Ermittlungen durchzuführen. Das glauben Sie vielleicht nicht, aber Sie sagen es. Und dem dürfen wir nicht nachgeben, denn was sonst passiert, ist das hier. Vorher sagen Sie, I'm too weak, und danach machen Sie den Palpatine. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag, Konstantin. Jetzt können wir noch ein paar Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Ich gucke in die Reihe. Ja, ich sehe schon eine. Sehr gut, ich komme wieder runter.
Also organisierte Kriminalität und Terroristen, die gibt es ja. Ja. Ich mache selber beruflich was mit Instant Messaging und ich kriege manchmal unfreiwillig mit, wer da so meine Software benutzt. Und natürlich ist Massenüberwachung scheiße und die Art und Weise, wie die da kommunizieren, ist auch scheiße. Aber was ist denn der Ansatz für so einen Kompromiss? Also es gab ja irgendwie mal dieses Konzept von Quick Freeze, was mir jetzt, weiß ich nicht, auf den ersten kleinen Blick jetzt nicht total dumm erschien. Ja. Wird da noch irgendwie was...
Ja, dieser Vorschlag, Quick Freeze, ganz super, dass du das anbringst, finde ich, tatsächlich ist so einer dieser Kompromisse, der auf einer konstruktiven Ebene eigentlich schon längst hätte passieren können. Quick Freeze als kleine Zusammenfassung für Menschen, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ist die Idee zu sagen, sobald ein konkreter Anlass besteht, sagen wir, irgendwo ist ein Verbrechen, bei dem es tatsächlich notwendig und hilfreich wäre, über Daten die vor Ort von Telekommunikationsanbietenden erhoben werden, also zum Beispiel von der Telekom, die müssen ja für ihren laufenden Betrieb ein paar Tage Daten verarbeiten und speichern. Und die Idee ist, dass wenn tatsächlich mal irgendwo was passiert, nicht schon auf anlasslose Verdacht überall, sondern erst auf Anlass, können Strafverfolgungsbehörden sagen, hier ist was passiert, wir glauben, wir brauchen hier was, dann stellen sie einen entsprechenden Antrag bei Gericht. Das Gericht verfügt, dass die Daten eingefroren werden, also Quick Freeze in dem Moment. Das ist zwar dann auch potenziell ein Eingriff, aber er ist zumindest schon mal dann anlassbezogen. Und dann müssen die Behörden später nochmal in einem zweiten Schritt vor Gericht rechtfertigen, warum diese Auswertung der Daten tatsächlich jetzt hilfreich ist für sie. Das heißt, da wäre tatsächlich ein RichterInnenvorbehalt mit eingebunden. Das wäre so eine mildere Maßnahme, die schon seit vielen Jahren als Kompromiss im Raum steht. Aber die Menschen, die die Vorratsdatenspeicherung wollen, die sind da so radikal, die halten an dieser Forderung fest und alles, was darunter steht, lehnen sie ab. Also sie behaupten jetzt seit, was weiß ich, 20 Jahren oder so Vorratsdatenspeicherung immer, es geht nicht anders und wir brauchen unbedingt irgendwelche Mittel, um jetzt Strafverfolgungsbehörden zu helfen, aber diese Mittel, die auf dem Tisch liegen, für die es auch politische Mehrheiten gäbe, die nehmen sie nicht. Also das heißt, sie schießen sich da selber ins Bein und das wäre so ein potenzieller Kompromiss, ja. Aber das zeigt halt auch, es geht ihnen, glaube ich, nicht so sehr darum, Strafverfolgungsbehörden wirklich auf Teufel komm raus zu helfen bei der Arbeit, sondern sie wollen diese Vorratsdatenspeicherung und nicht weniger.
Gibt es weitere Fragen?
Ich bin ansonsten auch noch ein bisschen hier, aber da scheint noch jemand.
Oh. Ah, ja.
Ja, gibt es überhaupt noch Länder, die da gar nicht mitspielen bei dieser ganzen Vorratsdatenspeicherung?
Ja, ich kann sie dir jetzt nicht auswendig erzählen, aber es gibt Länder, also Deutschland gibt es ja theoretisch eine Vorratsdatenspeicherung, die aber ja auch ausgesetzt ist, soll jetzt aber auch wieder kommen, aber theoretisch ist die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ja ausgesetzt. Es gibt aber auch andere europäische Länder, in denen es keine Vorratsdatenspeicherung gibt. Chloe Bertalemi von ETRI war vor kurzem bei uns beim Netzpolitischen Abend bei der Digitalen Gesellschaft und die hat über das Thema referiert und die hat die Länder auch aufgelistet. Ich will dir jetzt nichts Falsches erzählen, deswegen verweise ich auf diesen Vortrag. Gerne nachschauen, ist bei uns in der Peertube.
Okay, gibt es noch Fragen? Sehe ich erstmal nicht. Ich würde dir vielleicht noch eine stellen.
Ja.
Du hast die digitale Gesellschaft erwähnt. Wie kann man euch denn unterstützen?
Aha, es gibt da so einen QR-Code. Also Spenden und Fördermitgliedschaften sind immer extrem wertvoll, um sowas wie Miete bezahlen zu können und halt über lange Zeit mit dranbleiben zu können. Wir sind aber einfach ein mitgliedergetriebener Verein. Das heißt, Menschen können sich auch aktiv einbringen, sagen, hier ist ein Thema, an dem möchte ich mich sehr engagieren und will da inhaltlich dranbleiben. Und davon lebt die Vereinsarbeit auch. Und ansonsten, also es gibt auch viele andere fantastische Vereine, unterstützt manche, am besten mehrere, bringt euch selber ein und wenn ihr es nicht könnt, jeder Euro hilft.
Alles klar, dann vielen Dank an dich, großen Applaus für Konstantin nochmal.